Du hörst Parfelsicher, dein Podcast für Versicherungen und Finanzen aus der Region für die Region.
Folge 32, 50-30-20-Regel. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Parfelsicher. Ich habe in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert und heute gehen wir das Thema vor dem Investieren an. Nämlich Thema Budgetierung, in dem Fall Dreikontenmodell bzw. 50-30-20-Regel. Denn wichtig ist, bevor man überhaupt weiß, wie man investiert, sollte man wissen, was man überhaupt investieren kann und da hilft halt sowas ungemein. Aber vorab der übliche Reminder, wie immer freue ich mich über dein Feedback. Entweder auf Instagram @hafelsicher oder per Mail an podcast@hafelsicher.de. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, hilft oder der dir einfach nur hilft beim Einschlafen, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung in deiner Podcast-App, weil dann können auch andere Nutzer ihn gut finden und vielleicht auch zum Einschlafen nutzen. You never know. Also, lass uns reinstarten. In der letzten Folge habe ich viel erklärt, viele Zahlen genannt, viele Fakten geliefert. Das ist wichtig. Aber heute möchte ich dir erzählen, wie ich selbst mit dem Thema Finanzen umgehe, beziehungsweise umgegangen bin, was meine Learnings waren und warum ich überzeugt bin, dass Finanzen selten am Wissen scheitert, sondern immer oder fast immer eher an der fehlenden Struktur. Wow, viele Konjunktive, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und genau darüber sprechen wir heute. Über das Dreikontenmodell, was man auch 50-30-20-Regel nennen kann oder manchmal auch nennt. Über Geld, über Prioritäten und warum genau jetzt ein guter Zeitpunkt ist, sich endlich damit zu beschäftigen. Warum ich lange dachte, ich kümmere mich später drum. Ich sag's dir ganz offen. Ich habe mich lange nicht aktiv um meine Finanzen beschäftigt. Wobei, ganz ehrlich, ich bin jetzt vielleicht nicht das super gute Beispiel dafür. So lange war es jetzt doch nicht unaktiv, ne? Aber der Grund war erstmal nicht, ich war nicht zu faul, es war nicht, weil ich keinen Plan hatte, sondern einfach, weil ich nie irgendwie eine Dringlichkeit gesehen habe. Mein Konto war nicht leer, die Miete war bezahlt und der Alltag lief. Und genau das ist eine gefährliche Situation, wenn nicht sogar die gefährlichste Situation überhaupt, denn solange nichts brennt, denkt man, ja, passt schon. Und rückblickend war das mein Fehler. Denn Finanzen funktionieren nicht nach dem Prinzip, ich kümmere mich, wenn es schlimm wird. Gilt übrigens auch bei der Gesundheit. Vorsorge ist besser, als sich dann drum zu kümmern, was kann ich gegen die Krankheit machen. Falls ihr einen guten Tipp in der Nähe braucht, geht doch einfach mal in die Kältekammer. Mega geil, das ist der Havelpinguin in der Ritterstraße 91. Da war ich vorhin auch. Mega cool, deswegen bin ich jetzt so fresh. Nein, Spaß. Aber war wirklich cool. Aber zurück zum Geldthema. Das Ding ist einfach nur, wenn ich sage, später angefangen, dann stimmt es bei mir halt leider nicht so ganz. Also ich war 18, als ich ausgezogen bin, angefangen habe zu studieren und dann das erste Mal selber irgendwie mit Geld umgehen musste. So, ich habe zwar auch mit 16, 17, 18 immer schon irgendwelche Nebenjobs gemacht, ich habe ein bisschen Taschengeld gehabt und so, aber bisher war das für mich zu der Zeit immer relativ entspannt, weil ich musste mich nicht drum kümmern, dass ich satt werde, dass die Wohnung bezahlt ist und den ganzen Krams, sondern ich konnte einfach alles, was ich irgendwie gespart habe, für mich aufwenden. Ich habe was zur Seite gelegt, kleiner Streber für die Wohnungseinrichtung und den ganzen Spaß, den man da noch hat, aber ich musste mir über so Fixkosten bisher keine Gedanken machen. Und mit dem Umzug nach Berlin und dem Studienbeginn musste ich dann halt doch irgendwie schauen, wie man mit allem so klarkommt. Und habe anfangs wirklich angefangen, so eine kleine Dose zu nehmen. Und da habe ich am Monatsanfang Geld reingepackt, wo ich dann dachte, das wird schon reichen für den Supermarkt. Miete und Co. war eh schon bezahlt. Das heißt, alles, was irgendwie noch auf dem Konto war, war irgendwie nice to have, man konnte was mitmachen, aber ich wusste im Worst Case, ich habe da immer meine kleine Schale und damit kann ich damals noch zu Kaisers gehen und mir Toast holen. Passt, ja, Haken dran. Aber ich muss sagen, irgendwann fing es an, dass ich dann irgendwie wissen wollte, so, was mache ich jetzt überhaupt, wo geht mein Geld eigentlich hin? Na, ich so ein Sparkassenheft genommen und habe angefangen, das da aufzuschreiben, aber irgendwie war das eigentlich nur ein händischer Kontoauszug, den ich da erstellt habe, weil ich konnte damit nichts anfangen. So, und das halt ein bisschen blöd gewesen. Ich habe es reingeschrieben, war so, oh krass, dafür hast du diesen Monat Geld ausgegeben, wusste ich gar nicht mehr. Aber ich hatte keine Auswertung, kein nix. Und ich habe häufig nach dem Satz gelebt, ich meine, gut, es war Ausbildungsvergütungszeit, Leute, ja. Das ist nicht die, ne, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und so, ne, das ist nicht die Zeit zum Sparen, aber man versucht es ja trotzdem irgendwie. Und ich habe immer den folgenden Satz so ein bisschen gehabt, was am Ende des Monats übrig bleibt, das spare ich auch. Und zu meiner Überraschung ging es fast immer so aus, dass irgendwas zwischen 5 oder 10 Euro drin war, also eigentlich de facto nichts. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, ich habe Learnings gehabt. Was waren die denn jetzt? Das Ding ist, viele verbinden Geld mit Freiheit. Und ja, Geld kann Freiheit bedeuten, aber nur, wenn du es im Griff hast. Und ich habe irgendwann gemerkt, Freiheit entsteht nicht dadurch, dass ich alles ausgebe, sondern dadurch, dass ich nicht ständig überlegen muss, ob ich mir etwas leisten kann. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich bin nicht in der Situation, dass ich sagen kann, boah, ein neues Auto, zack, bar. Ne? Aber ich muss nicht mehr überlegen, ob ich das Lego-Auto kaufen will. Das kriege ich mittlerweile so hin. Ja? Und genau da, an der Stelle, kam halt so ein bisschen Struktur für mich ins Spiel. Ne? Nicht als Zwang, nicht als Spaßbremse, okay, manchmal doch als Spaßbremse, aber vor allen Dingen als Entlastung. Eine sichere Regel, die mir bestimmt geholfen hätte. Ich habe sie lange nicht so angewendet. Mittlerweile lebe ich das so ein bisschen ähnlich, nicht hundertprozentig, soll sie aber auch gar nicht, weil sie ist nur ein Modell, nämlich die 50-30-20-Regel. Und jetzt, langes Intro, sind wir endlich dort angekommen, was diese 50-30-20-Regel eigentlich machen soll und was die bewirkt. Und mir ist halt wirklich wichtig zu sagen, ich habe es gerade schon angeteasert, es ist ein grobes Modell. Und es soll Orientierung geben. Und wenn dein System anders ist, dann darf es das. Es kann dennoch gut sein. Wichtig ist, es schützt dich vor Überraschungen. Denn die will keiner, außer zu Weihnachten. Also, 50-30-20, auch Dreikontenmodell, kurz erklärt. 50 steht für 50% Fixkosten. Meint einfach nur, es wäre cool, wenn du dein Netto hast, was du jeden Monat bekommst, wenn 50% davon ausreichen für Miete, Strom, Versicherung, Handy, Lebensmittel, Internet. Na? Wenn es passt, mega. Und ich weiß, bei vielen sind es nicht 50%, manchmal sind es 55%, manchmal sind es 60%. Das ist kein Versagen, das ist Realität. Und es ist auch von Ort zu Ort unterschiedlich. Wenn ich als Student 1.000 Euro habe und für ein WG-Zimmer 650 zahle in Berlin, ja, dann kann ich nicht auf 50% Fixkosten kommen. Das Einzige, was ich vielleicht schauen könnte, ist, lohnt es sich weiter wegzuziehen? Dann könnte ich meine Fixkosten vielleicht reduzieren. Oder habe ich Kapazitäten, was dazu zu verdienen? Weil mehr Einkommen heißt auch, ne, prozentual habe ich ja weniger Fixkosten. Ne? Wieder ein Spartipp gewesen hier. Nein, aber dass man sich bewusst wird, was sind eigentlich meine Fixkosten, die ich jeden Monat haben soll? Und das Idealbild sagt, 50% ist cool. Drunter ist immer besser. Drüber ist nicht ganz schlimm, aber man sollte es wissen. Jetzt kommen die geilen 30%. Die sind Leben. Das ist der absolut coolste Teil. Für den steht man morgens auf, dafür lebt man. Das ist Essen gehen außerhalb, Urlaub, Hobbys, Spaß, Drogen. Und nein, kein Aufruf, Drogen zu nehmen. Ich kann von mir reden und denke, dass es auch auf andere passt. Man hat seine Droge. Und damit meine ich nicht, dass ich von irgendwas abhängig bin. Droge kann auch Sport sein, kann Musik sein. Irgendwas, wofür du so richtig brennst. Und das habe ich deswegen jetzt so plakativ gesagt, weil es halt wirklich so ist. Diese 30% sind dafür da, dass du Spaß an deinem Leben hast. Und wenn deine Fixkosten höher sind, dann sind das wahrscheinlich die Prozent, die dann ein bisschen geringer sind. Aber deswegen meine ich ja, das ist quasi ein Idealmodell. Und diese 30% sind quasi das Taschengeld, was du früher von deinen Eltern bekommen hast. Das kannst du komplett für dich nutzen, für das, worauf du Bock hast. Und jetzt kommen die anderen 20%, weil die fehlen ja noch. Das ist das Thema Sparen, Investieren, Altersvorsorge. Und jetzt kommt mein persönlicher Punkt. Ich habe auch nicht mit 20% angefangen. Am Anfang waren es 0, irgendwann 5, dann 10. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sogar mehr als 20% zur Seite legen kann, weil ich sage, keine Ahnung, was später ist. Deswegen mache ich da was. Denn das Wichtigste dabei war, überhaupt anzufangen. Denn wer wartet, bis genug übrig ist, der fängt nie an. Und das Schlimme, man holt es auch nie wieder auf. Stell dir einfach Folgendes vor, du machst dir jetzt den ultimativen Neujahresvorsatz. Ne? In 2026 laufe ich jeden Tag 1 Kilometer. Und wenn ich es nicht schaffe als Strafe, dann laufe ich morgen dann das Doppelte und so weiter. Immer den Kilometer drauf, den ich nicht geschafft habe. Und morgen muss ich nur noch 31 Kilometer laufen. Er ist da völlig unrealistisch. Du kommst dann irgendwann an einen Punkt, wo du einfach weißt, du kannst es nicht mehr schaffen. Und dann bist du auch gar nicht mehr motiviert. Ja, dann warte ich jetzt bis zum nächsten Januar und dann startet es wieder bei 1. Das ist ja Quatsch. Und genauso ist es auch. Wenn du bisher nichts gemacht hast, ist es meistens nicht zu spät anzufangen. Man muss nur was machen. Und deswegen so ein Idealfall, um mit seinem Geld ein bisschen klarer zu kommen, ist halt wirklich dieses Dreikontenmodell. Und Der Idealfall ist wirklich, du besorgst dir drei Konten und bitte kostenlose. Ja, fang jetzt nicht an, hier irgendwo für jedes Konto 7 Euro Gebühren zu zahlen. Dann macht das alles keinen Sinn. Oder arbeite mit Unterkonten und dann vor allem mit Daueraufträgen. Und dann machst du Folgendes. Auf das erste Konto gehen deine 50% bzw. deine Fixkosten. Nachdem du dein Gehalt bekommen hast, geht alles, was du an Fixkosten hast, da drauf. An dieses Konto gehst du nie wieder ran, das siehst du nicht. Es sorgt einfach dafür, dass du leben kannst. Kleiner Tipp, vielleicht doch einmal gucken, nicht, dass diesen Monat einer mehr abgebucht hat und in den Dispo kommst. Das wollen wir auch nicht. Konto Nummer 2, das ist dein Taschengeld. Das ist geil. Wenn du was kaufen willst und du siehst, auf dem Konto ist noch Geld, ey, go for it. Dafür ist es da. Und der dritte, das ist sozusagen Sparen, Investieren. Und wenn du 20% schaffen solltest, ist das mega. Wenn du jetzt gerade frisch damit anfangen willst, ist es aber echt nicht realistisch. Und wichtig auch hier, setz niemals alles auf ein Pferd. Selbst wenn du richtig Bock auf ETFs hast oder sogar sagst, boah, diese ETF-Rente, das ist mega, das brauche ich. Mach bitte erst Schritt 1 vor Schritt 2 und sorge dafür, dass du Notgroschen hast. Dann ganz wichtig, das klingt jetzt ein bisschen langweilig vielleicht, aber du brauchst kurz-, mittel- und langfristige Anlagen. Langfristig zum Beispiel die ETF-Rente. Hier gehst du nicht ran. Tabu. Heißt aber auch, du musst dir die Beiträge ohne Schmerzen die ganze Zeit leisten können. Sobald du hier Abstriche machen musst, ist es nicht cool. Also mit einem Ausbildungsgehalt mit 700, 800 Euro ausgezahlt hingehen und sagen, mal jetzt 400 Euro ETF-Rente, ist ein cooler Ansatz, ist aber völlig an der Realität vorbei, weil du wirst es einfach nicht schaffen können. Mach 50 zum Beispiel. Wenn du dir 50 leisten kannst, ist ein geiler Start. Und dann darauf irgendwann aufbauen. Mittelfristig, zum Beispiel ganz normales ETF-Sparen in Depots. Hier investierst du auch für später, kannst aber ran, wenn du was brauchst. Das Wichtige dabei ist immer nur, können. Du kannst ran, wenn du was brauchst. Sobald du hier ran musst, hast du nämlich das Problem, dass du nicht mehr entscheiden kannst, wann du deine Anteile verkaufst. Ne? Also mal ein Beispiel, du sagst, ich spare hier auf 10.000 Euro, weil das soll eine Anzahlung für irgendwas sein, zum Beispiel für meine erste eigene Wohnung oder denk dir irgendwas aus, dann sparst du auf die 10.000 und wenn du dann merkst, ey, ich glaube, die Märkte stehen ganz gut, dann verkaufst du, dann hast du es und dann kannst du es dir holen. Geht jetzt deine Waschmaschine kaputt oder der klassische Kühlschrank oder dein Auto ist defekt, sagen wir es so, ja? Und du hast kein Geld und musst da dran, dann kann es auch sein, dass du gerade irgendwie in der tiefsten Phase von allem irgendwie verkaufst und dann nimmst du halt alle Verluste mit und das ist nicht cool. Das meine ich mit können und nicht müssen. Und genau deswegen ist kurzfristiges Geld so wichtig. Das ist dann zwar das Tagesgeld, was, such dir bitte eins, wo du immerhin 1,5, besser noch 2% Zinsen bekommst, dann hast du einen kleinen Inflationsschutz. Reich wirst du nicht, aber du kommst immer ran und das ist wichtig. Und dieser Notgroschen ist für die Waschmaschine oder das Auto, wenn da mal was defekt geht. Warum jetzt aber Sparen allein nicht reicht? Ein Fehler, den viele machen, ist, die sparen, aber ohne Ziel. Geld liegt auf dem Konto und verliert dann Jahr für Jahr an Kaufkraft. Also wenn du halt kein Tagesgeldkonto mit vielleicht 2% hast. Und es fühlt sich dann halt irgendwie trotzdem unsicher an. Und es geht halt wirklich nicht darum, reich zu werden. Und wenn dir jemand erzählt, du kannst dir mit ganz wenig Einsatz und super wenig Risiko kannst du reich werden, nimm deine Beine und lauf, das klappt nicht. Ziel sollte es aber sein, die Optionen zu sichern. Und das ist das eigentlich Coole. Hatte ich in der letzten Podcast-Folge auch schon mal erwähnt. Es ist total geil, wenn du dich in eine Situation hineinversetzt, aufgrund von deinem Handeln, von deinem Tun, dass du irgendwann Optionen hast. Und so eine Option kann zum Beispiel so eine Altersvorsorge sein. Und die ist nichts anderes übersetzt als Zeit in Geld. Je früher du anfängst, desto weniger musst du monatlich machen und desto entspannter läuft's. Und das Geile ist, du kannst dann irgendwann entscheiden, will ich Cash in the Tash oder nehme ich die Rente. Dann hast du die Option. Machst du einfach nichts, stehst du mal 67 da und hast keine Option. Und wenn du jetzt vielleicht 25 bis 35 Jahre irgendwie alt bist, dann ist es halt vielleicht wirklich gerade dein perfekter Zeitpunkt. Weil du hast den ersten richtigen Job nach der Ausbildung, du verdienst vielleicht mehr Gehalt, hast deine erste Wohnung. Vielleicht bist du aber auch dabei, eine Familie oder eine Selbstständigkeit zu gründen. So, und hier an dem Punkt wird halt das Thema Geld oft verdrängt. Man sagt sich, ich kümmere mich später, ich habe gerade andere Baustellen, ich verdiene noch nicht genug. Aber ich sage dir hier ganz klar meine Meinung. Wenn du lernst, mit wenig Geld Strukturen aufzubauen, wirst du mit mehr Geld nicht plötzlich disziplinierter. Aber mit deiner Struktur funktioniert's. Deswegen, ich kann mir ja selber nicht mehr hören, wenn ich sage, aber wenn du zum Beispiel eine Gehaltserhöhung bekommst, man gewöhnt sich viel mehr an oder viel schneller an mehr Geld als an weniger. Und wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst, pack doch einfach gleich die Hälfte weg. Mach damit irgendwas. Du kriegst 100 Euro Gehaltserhöhung. Okay, zack, hier, 50 Euro in die ETF-Rente. Die anderen 50 kommen auf mein Spaßkonto. Zum Beispiel. Aber dann hast du auf jeden Fall schon was Positives gemacht und dich nicht schon ans neue Gehalt gewöhnt. Und dann sagst du irgendwann, wo soll ich denn jetzt noch hier was sparen? So, und warum machen wir jetzt einen ETF-Workshop? Und da sind wir tatsächlich beim nächsten Punkt. Ich merke immer wieder, viele wollen anfangen, aber sie wissen nicht wie. Zu viele Meinungen, zu viel Social-Media-Halbwissen, zu viele Mythen. Und deshalb gibt es aufgrund der vielen Buchungen nun auch am 10.2. noch einen Workshop zum Thema ETFs. Und ich muss aber sagen, dass der jetzt am Zeitpunkt der Aufnahme, 27. Januar, tatsächlich auch quasi ausgebucht ist, wenn nicht noch irgendwie jemand abspringt. Was meint es einfach nur? Wenn du jetzt sagst, hey, cool, dass du jetzt Bescheid gibst, dass das Ding voll ist, wenn du Bock drauf hast, wir werden das Ding im Juni nochmal wiederholen. Geh einfach auf www.hfsicher.de/etf-workshop und sicher dir jetzt schon deinen Platz. Und ich mag das tatsächlich, diese Dinge in Präsenz zu halten. Wenn du jetzt sagst, ich sehe leider nicht in der Podcast-App, von wo du hörst. Ich sehe nur, dass es gehört wird und das freut mich sehr. Wenn du jetzt sagst, hey, ich finde es total cool, ich würde das gern auch miterleben, aber es macht für mich einfach keinen Sinn, da 400 Kilometer irgendwie durch die BRD zu gurken, dann schreib mir gerne auch, dann kriegen wir es mit Sicherheit auch hin, dass wir das einfach mal als Online-Event machen und dann kann quasi jeder teilnehmen, egal wo er sitzt, man braucht dann nur einen Computer oder ein Tablet, das ist doch entspannt. Also, mein Fazit und vielleicht auch deins. Du musst nicht perfekt starten, du musst nicht alles wissen, du musst nur anfangen. Ein bisschen bewusster, ein bisschen strukturierter und vielleicht klappt es dann auch mit ein bisschen mehr Zukunft. Und wenn du merkst, dass du nicht so alleine rumprobieren willst, dann sehen wir uns, wie gesagt, beim Workshop. Und was ich dir auch empfehlen kann, wenn du jetzt sagst, okay, wie schaffe ich das jetzt, Struktur zu machen? Ich habe da gar keine Idee. Wir haben tatsächlich einen Budgetplaner gemacht und du kannst dir gern auch eine kostenlose Light-Version runterladen. Einfach auf unserer Webseite, Link packe ich dir unten in die Videobeschreibung und keine Angst, wenn du den haben willst, weil was ich persönlich sehr hasse, wenn Leute irgendwas anteasern und ich muss dann meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse bla und weiß, der ruft mich jetzt irgendwie 12 Mal in den nächsten 3 Tagen an, habe ich auch keinen Bock drauf. Deswegen ist diese Light-Version, diese Einsteiger-Version, die ist komplett ohne, die kannst du dir runterladen als PDF, da kriege ich nichts mit, das kannst du einfach machen. Wenn du die richtige Version haben willst, dann rufe ich dich 12 Mal in 3 Tagen an. Das kannst du aber wissen. Aber bis dahin hast du genug Zeit, es auszuprobieren, was du da haben möchtest. Also, wie hat dir diese Folge gefallen? Hast du Fragen oder wünschst du dir ein spezielles Thema? Falls ja, kannst du mir ganz einfach schreiben, entweder über Instagram @hfsicher, über die Webseite www.hfsicher.de oder via E-Mail an podcast@hfsicher.de. Bleib gesund und wir hören uns beim nächsten Mal.
Das war hfsicher. Dein Podcast für Versicherungen und Finanzen aus der Region für die Region.